SRF 1.
Nee.
SRF 1.
Willkommen zum Zwischenhalt auf SRF 1 am Mikrofon der Joschi Kühne. In dieser halben Stunde haben wir ein Porträt über den Niklas Brandschen. Er ist ein katholischer Ordensmann, aber lebt auch die buddhistische Zen-Tradition. Und wir besuchen Täufer im Jura. Und wie immer haben wir dann Glocken, kurz vor der 7. Das mal aus Berg Dietika im Kanton Aargau. Zum 80. Geburtstag wünschen sich ja viele ein grosses Fest, sondern nochmal richtig feiern. Man weiss ja nicht, wie es im Alter weitergeht. Das macht auch der Jesuit und Ordensmann Niklas Brandschen. Vorher hat er sich zurückgezogen, eine Auszeit genommen, über sein Leben nachgedacht und dabei ist auch ein Buch entstanden. Der Niklas Brandschen sieht sich als Brückenbauer zwischen dem Christentum und der buddhistischen Zen-Tradition. Weniger Kopf, weniger Aktivismus, mehr Innerlichkeit. Das empfiehlt er in der heutigen Zeit zu leben. Der Norbert Bischofberger hat den Niklas Brandschen im Lassalhaus besucht. Das ist ein Bildungshaus der Jesuiten im Kanton Zug.
Der Niklas Brandschen schaut auf ein spannendes, auf ein außergewöhnliches Leben zurück. Der Bub aus einfachen Verhältnissen aus den Walliser Bergen ist in Jesuitenorden eingetreten und im fernen Osten in Japan der buddhistischen Zen-Tradition begegnet. Vor kurzem, vor seinem 80. Geburtstag, hat er eine Auszeit genommen und über sein Leben nachgedacht. Was ist die Essenz von seinem Leben?
Eine Ermutigung, das Leben zu packen und zu sehen, dass es interessant ist. Wo du es packst, sagt der Goethe, ist es interessant. Und meine Botschaft in dem Buch «Packen das Leben» geht drin rein, dient euch nicht so etepetete Verhalten, sondern geht ins Leben rein und lernt, was es bedeutet, es ist gut zu sein.
Ein entschiedener Eindruck macht den Niklas Brandschen bis heute. Er ist einer, der die Ärmel hinterher krempeln kann. Schon früher ist ihm in der Begegnung mit den Menschen etwas aufgefallen.
Der Mangel war, und das ist immer wieder, die fehlende Bereitschaft, nach innen zu gehen. Also die Tendenz zu machen, zu tun, zu haben, statt geschehen zu lassen, nach innen zu gehen.
Der Niklas Brandschen hat Menge Stunden auf dem Meditationskissen verbracht, bis er zum Zen-Lehrer und dann zum Zen-Meister ernannt worden ist. Im Lassalhaus im Kanton Zug hat er eine eigene Meditations- und Kontemplationsschule gegründet. Warum eigentlich sollte man meditieren?
Ja, das gehört zum Menschen wie Atmen, wie Nahrung aufnehmen. Der Mensch ist kein Eintagsflieger, doch fällt mir das Sufi-Wort ein. Absurd, sagte die Eintagsflieger, als sie das erste Mal das Wort Woche hörte. Der Mensch ist kein Eintagsflieger, der so kurzes Horizont hat. Er ist mehr und das kann man lernen zu leben, indem man in sich geht, bis sich ist, meditiert.
Gut, aber gerade alle Probleme lassen sich nicht weg meditieren. Das weiss auch der Niklas Brandschen. Wo hat er denn am meisten gelernt in seinem Leben?
Komischerweise da, was schwierig war. Ich habe in Verlust von lieben Menschen, in Abschied, in Krisensituationen im Nachhinein am meisten gelernt, wenn ich das heute überblicke.
Der Niklas Brandschen, ein Jesuit, ein römisch-katholischer Priester, ein Zen-Meister, auch ein Meister vom Leben. Auf was kommt es denn letztlich darauf an im Leben?
Fähigkeit, dankbar aufs Leben zu schauen. Es ist nichts selbstverständlich.
Der Niklas Brandschen. Er hat aus Anlass von seinem 80. Geburtstag sein Leben in einem Buch aufgeschrieben. Das Buch heisst «Zwischen den Welten daheim. Brückenbauer zwischen Zen und Christentum».
La felicità
la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità.
La radio che fa è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità è una telefonata non aspettata, la felicità, felicità,
felicità è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità è una mano sul cuore piena d'amore, la felicità di aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità.
Albano Romino Power, Felicità. Es ist jetzt 18.37, 23 Minuten vor der 7. Sie lassen sich nicht als Kind taufen, sondern erst als Erwachsene. Lang haben sie ihren Glauben im Verborgenen gelebt. Wir reden von den sogenannten Täuferinnen und Täufer. Die leben heute noch im Jura. Täufer sind eine christliche Gemeinschaft, die im 16. Jahrhundert aus der Reformation hervorgegangen ist. Sie sind verfolgt und vertrieben worden. Und das hat sie zusammengeschweißt. Wie aber leben die Täufer heute ihren Glauben und was beschäftigt die Gemeinschaft? Der Norbert Bischofberger hat einen Täufer und eine Täuferin im Jura getroffen.
Der Hans-Ulrich Gerber hat als Pastor in verschiedenen Täufergemeinden Erfahrungen gesammelt. Heute noch ist er Teilzeit im Pastoralteam in der Gemeinde in La Chaux-d'Abeille im Berner Jura in der Nähe von La Chaux-de-Fonds tätig. Die Frage, an was man denn eine Täuferin oder einen Täufer erkennt, beantwortet er mit einem Schmunzeln.
Auf einmal muss ich sagen, man sieht ihm es nicht an, dass er Täufer ist.
Man sieht es nicht, aber der Name Täufer deutet darauf hin. Die Täufer lassen sich als Erwachsene taufen und nicht als Kind. Sie sind davon überzeugt, dass man sich für den christlichen Glauben muss entscheiden muss.
Ich würde heute als Täufer jemanden bezeichnen, der sich zur Gewaltfreiheit bekennt, wo sich zur Glaubensfreiheit bekennt, aber nicht nur für sich selber die Ansprüche nimmt, sondern so auch anderen Menschen zusteht. Sei der Glaube noch so bizarr oder jenseits von dem, was ich mir vorstellen kann. Und jemand, der sich dazu bekennt, dass das Leben nicht per Dekret gesteuert werden kann, sondern dass wir gemeinsam das gestalten müssen.
Es geht letztlich um die freie Entscheidung für den Glauben und um den freien Gewissensentscheid. Die Erwachsenentaufe ist ein wichtiger Ausdruck von dieser Haltung. Das sind Streitpunkte seit der Zeit der Reformation. Dortmal nämlich sind sich der Reformator Huldrych Zwingli in Zürich und die ersten Täufer in Tor geraten. Die Reformatoren wollten den neuen Glauben durchsetzen, auch mit Gewalt. Von einer Trennung von Kirche und Staat wollten sie nichts wissen. Die Täufer haben von Anfang an gesagt, Gewalt widerspreche am Evangelium von Jesus Christus. Den Glauben könne man nicht jemandem mit Gewalt aufzwingen. Daraufhin sind sie verfolgt, eingesperrt und auch umgebracht worden. Sie mussten flüchten und haben sich zum Teil auf den Jurahöhen niedergelassen. Die Verfolgung hat die Gemeinschaft zusammengeschweißt. Noch lange haben die Täufer den Ruf von einer engen Gemeinschaft gehabt. Der Hans-Ulrich Gerber ist selber in einer Täuferfamilie aufgewachsen und kann das bestätigen.
Ja, das war bei den Täufern auch lange so. bis es eine gewisse Öffnung gegeben hat. Dort habe ich das Privileg, zu der Generation zu gehören, die die Öffnung miterlebt hat und mitvollzogen hat und zum Teil auch vorantrieben hat, bewusst. Was nicht immer einfach ist.
Das hat Hans-Ulrich Gerber nicht nur in der Gemeinde erlebt. Er hat auch in verschiedenen Organisationen der Täufer auf internationaler Ebene mitgearbeitet. Was sind denn bei dieser Öffnung heute noch die heissen Eisen?
Sexualethik ist nicht das Eisenthema heute mehr. Wir wissen, dass es eingebettet ist in ein grösseres Umfeld. Das Familienverständnis heute, die Idee, dass eine Familie verschiedene Formen annehmen kann, ist nicht für alle gleich zugänglich.
Das hat er am eigenen Leib erfahren. Er hat sich als Pastor von seiner Frau scheiden lassen. Bis zu seiner Zeit hat der Pfarrer in dieser Situation sein Amt niedergelegt. Das hat Hans-Ulrich Gerber aber nicht wollen. Seine Scheidung ist zu einem Prozess für ihn und für die ganze Gemeinde geworden. Er ist Pastor geblieben. Miteinander streiten, sich miteinander auseinandersetzen, da können die Täufer noch dazulernen, findet Hans-Ulrich Gerber.
Ich habe erlebt, dass es Familien gegeben hat, wenn sie in ihrem eigenen Kreis jemanden hatten, der homosexuell war oder jemanden, der Dienstverweigerer geworden ist, dann hat es plötzlich eine neue Welt aufgetaucht. Dann haben sie Verständnis gefunden und haben anders angefangen, wie sie vorher überlegt haben.
Isabel Geiser erlebt das ähnlich. Auch sie ist in einer Täuferfamilie aufgewachsen. Sie arbeitet in der Gemeinde in Tramelan in der Gegend vom Sonnenberg als Katechetin mit. Sie ist 27 Jahre alt und schaut hier zu den Jugendlichen. Sie betreut den Unterricht der Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Das Vorurteil von einer konservativen Freikirche mit starren Regeln, zum Beispiel kein Sex vor der Ehe, kann sie nicht bestätigen.
Da gibt es bei uns eigentlich keine Regeln für das. Es geht mehr darum, dass man im Dialog ist darüber. Ich glaube nicht, es gibt ein richtig und ein falsch. Jetzt einmal in der Sonnenberg-Gemeinde wird es nicht so weitergehen. Man sucht eher den Dialog, was man darüber reden.
Der Dialog, die Auseinandersetzung, Argumente abwägen und zum eigenen Entscheid finden, das ist ein altes Anliegen der Täufer.
Bei uns ist es halt einfach immer noch so, dass die Bibelauslegung nicht eine Person macht, die auf der Kanzel ist, sondern das ist die Sache von allen. Und jeder tut für sich selber entscheiden, welcher der Weg ist. Man tut nicht den Weg vorschreiben.
Und so gibt es eine gewisse Vielfalt innerhalb der Täufergemeinden und auch von Gemeinde zu Gemeinde.
Zum Beispiel der Sonnenberg ist eine grosse Gemeinde, da hat es viele Leute, da ist die Palette ziemlich breit. Aber es ist einfach in der Gemeinde ist es so, dass zum Beispiel Frauen gleich viel zu sagen haben wie Männer. Wir haben ja eine Frau als Älteste. Das ist nicht in allen Gemeinden so, in der Schweiz. Noch nicht.
Die Ältesten leiten die Gemeinde und nehmen die Aufgaben von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer wahr. Die Zukunft beschäftigt die Täufer intensiv, wenn es darum geht, das Gemeindeleben zu organisieren. Aber auch die Frage, wie es überhaupt mit der Gemeinschaft weitergeht. In der Schweiz leben etwa 2'500 Mennonitinnen und Mennoniten. Sie haben ein Nachwuchsproblem, das ist unbestritten. Ein Phänomen, das Isabel Geiser nicht nur in ihrer Kirche beobachtet.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was sich in vielen Kirchen spüren lässt, auch in vielen Clubs, in vielen verschiedenen Organisationen. Das sind nicht nur wir, aber natürlich, ja, wir merken das auch.
Und gleich sieht Isabel Geiser die Zukunft von ihrer Gemeinschaft nicht einfach schwarz.
Aber gleich, wenn man dann die Leute fragt, ja, wollt ihr überhaupt noch dazugehören oder nicht? Und dann sagen sie also mal, ich bin mir noch nicht und das ist mir wichtig und ich gehöre jetzt eben zum Sonnenberg. Was in der Gemeinde passiert, wird gleich mitverfolgt und bleibt, glaube ich, gleich wichtig.
Die Täufer sind sich gewöhnt, eine kleine Gemeinschaft zu sein. Der Glaube und die Gemeinschaft werden sie auch in Zukunft zusammenschweissen.
Der Norbert Bischof Berg über die Täufer im Jura. Mehr dazu gibt es morgen am Sonntagmorgen in der Sendung Perspektive um 8:30 im Radio auf SRF 2 Kultur. Und dann sehen wir noch den Norbert Bischof Berg. Er ist in den nächsten Wochen auf spirituellen Weg unterwegs. In der ersten Folge, da ist er auf den Fersen vom Heiligen Beatus im Berner Oberland. Morgen um 10 Uhr im Fernsehen SRF 1.
Put your lips next to mine. a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this world will rush in. Put your head on my shoulder.
Windskill, Gladys Knight ain't nothing like the real thing. Da im Zwischenhalt auf SRF 1 am 9 Minuten vor der 7. Jetzt kommen wir zu einer Gemeinde, die sich Berg Dietikon nennt. Das ist ländlich weit verzweigt, die Gemeinde am Osthang vom Heiterberg, oberhalb von Dietikon. Auch wenn sich das Gemeindegebiet gegen das Zürcherische Limmatal und Repistal hier auftut und auch während Jahrhunderten mit Dietikon verbunden war, hat man es 1803 am neuen Kanton Aargau zuteilt. Bis in die Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine ärmliche Gemeinde, ist Berg Dietikon in einer kurzen Zeit, wegen der stürmischen Ausdehnung von Zürich, zu einem begehrten und steuergünstigen Wohnort geworden, vor allem für Gutverdienende. Kirchlich haben die Berg Dietikon von jeher zur Pfarrei Dietikon gehört. 1984 sind sie dann aber selbstständig geworden und schon in den 50er Jahren hat es immer konkretere Pläne gegeben für eine eigene Kirche. Und im Mai 1961 ist es dann so weit gewesen, es ist ein schlichtes, modernes Gotteshaus eingeweiht worden, was sich bald als beliebte Hochzeitskirche einen Namen gemacht hat. Der Turm steht frei, da oben hängen vier Glocken aus dem Jahr 1961, die tragen die Namen der vier Evangelisten. Aber es gibt keine Inschriften für keine von diesen Glocken. Dafür gibt es eine Tafel zur Erinnerung an den Tag, wo der Grundstein gelegt worden ist. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist. Jesus Christus.
Thank you.
schön geschwungen, die vier Glocken von der reformierten Kirche von Bergdietika im Kanton Aargau. Meine Geschichte gehört dazu. Das war der Zwischenhalt auf SRF 1 am Samstagabend. America, the last unicorn, da auf SRF 1, kurz vor der 7. vor Zambo.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.